Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Es ist der deutsche Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Uwe Boll. Er wurde unlängst wieder mal in den Schlagzeilen genannt und auch hat für Schlagzeilen gesorgt mit seinem Film Citizen Vigilante. Das ist ein Film, der in Deutschland nicht die Altersfreigabe erhalten hat. Vorerst, da gab es dann ein gewisses Theater, da werden wir danach noch genau darauf einsteigen. Jetzt handelt dieser Film und deswegen auch das Gespräch mit zu einem gewissen aktuellen Thema, und zwar dieses Attentat in Berlin. Uwe Boll hat diesen Film hat die Migrantenkriminalität oder hat einen Vorfall migrantischer Kriminalität thematisiert mit seinem Film. Und jetzt, Herr Boll, nehme ich mal die erste Frage an Sie. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie von diesem Attentat in Berlin gehört haben? Ein Mann migrantischer Herkunft ist da mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren, hat eine Frau getötet, hat mehrere Menschen verletzt. Was waren da die Gedanken, als Sie davon gehört haben?
Ja, im Endeffekt, das ist schon oft vorgekommen. Also die Gedanken waren jetzt nicht so, mein Gott, wie schockierend. Ich meine, es ist immer wieder schockierend, aber es passiert ja nun mal zuhauf, dass wir eine gewisse, sagen wir mal, Gewaltbereitschaft bei Migranten haben, meist aus islamistischen Ländern. Und wir lesen jeden Tag von Messerstechereien, Vergewaltigungen, Attentaten, und oft gar nicht so richtig politisch. Ich würde das nicht als politisch motiviert begründen, das ist mehr so religiös motiviert im Endeffekt, ne? Weil die Fundamentalisten oder die Fans der Scharia-Law haben eben gar kein Problem damit, auf die westliche Gesellschaft runterzugucken, und reden ja auch offen in Interviews und so weiter, dass sie eigentlich die Welt, in der sie hier leben, im Westeuropa so nicht wollen, sondern zerstören wollen. So, und von daher war der Schock, sagen wir mal, der Schock hält sich in Grenzen mittlerweile, weil es einfach jeden Tag irgendwelche Dinge gibt, die dann in den Schlagzeilen stehen.
Jetzt dieser Täter, Abdul Balut, der war Polizei bekannt als Hochrisikogefährder eingestuft und war trotzdem auf freiem Fuß. Ihr Film Citizen Vigilante zeigt ebenfalls einen Richter, der, ich glaube, es sind 6 Migranten oder 4 Migranten, Sie werden mich da korrigieren, auf freien Fuß setzt nach einer Gruppenvergewaltigung. Jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, selbstverständlich ist dieses Attentat schwer, aber ist das eine gewissermaßen fast schon eine Genugtuung, wenn Sie hören, ja, das ist Realität, was ich da abgebildet habe in meinem Film. Ich habe es euch gesagt, ich habe gewarnt. Was sind da, ist das zu überspitzt formuliert oder sind das die Gedanken, die Ihnen da durch den Kopf gehen?
Nein, also man muss eigentlich so ein bisschen historisch rangehen. Als Filmemacher sehe ich seit Jahren, wie gerade diese Art der Kriminalität im normalen Filmbereich, auf Filmfestivals, Filme im Fernsehen, totgeschwiegen wird. Wie quasi, der Migrant ist nie der Täter. Also dieses krampfhafte, selbst im Tatort ist dann am Schluss kein Migrantentäter, sondern der deutsche Arzt, der seine Frau dann doch lieber selber umgebracht hat. Also es ist sozusagen, ich empfand das oder empfinde das immer noch als peinlich, diese ganzen Filme und Fernsehserien und so weiter, die gefördert werden, die von öffentlich-rechtlichen Sendern hergestellt werden und so weiter, mir das überhaupt anzugucken. Das war schon mal die Basis für mich als Regisseur zu sagen, man muss auch mal die Schattenseite der Medaille zeigen und vollkommen gegen den Strom schwimmen. Und dann beschäftigt man sich natürlich, ich habe ja den Hanau-Fall verfilmt in Deutschland, Tobias Radken, der in Hanau da 14 oder 15 oder sogar 16 Leute umgebracht hat. Ein klar verwirrter Mensch, der rechtsradikal war. Danach habe ich einen Film gedreht, Run, mit Amanda Plummer, der quasi auf italienischen Urlaubsinseln spielt und der eigentlich da schon auch Migration, also diese Bootsmigration mit diesen Schleusern, die auch gewalttätig werden und so weiter, sehr hart und realistisch zeigt. Aber mit einer Empathie natürlich auch für die normalen Migranten, die einfach ein besseres Leben wollen. Ne, und es zeigt in diesem Film Run, ist wie so ein Mikrokosmos auf dieser Urlaubsinsel. Die Polizei ist überfordert, die Besitzer der Geschäfte etc. sind machen Verluste, keiner will mehr Urlaub machen, weil regelmäßig Flüchtlingsboote ankommen. So, das war Run. Und dann als drittes und finaler Film zu dem Thema ist dann eben für Citizen Vigilante, der quasi zeigt, was passieren kann oder auch davor warnt, dass man es eben nicht übertreiben darf, sondern schlägt quasi das Volk irgendwann zurück, um es mal so zu sagen. Ja? Wir haben ja immer wieder, auch in England oder auch in Deutschland früher, dann brennt ein Asylantenheim, wie auch immer. Also es kommt dann so eine gewisse Reaktion der Bevölkerung auf Situationen oder auf kriminelle Machenschaften in dem Sinne. So. Und dieser Fall, der mir vorschwebte bei meinem Film, war eben einer der also dieser Stadtparkfall in Hamburg, also nicht der 2016, sondern der 2020-Fall, wo wirklich mit für mich fadenscheinigsten Ausreden im Prinzip keiner der Vergewaltiger in dem Sinne wirklich hart bestraft wurde. Und auch hinterher sowohl die Süddeutsche Zeitung als auch das Gericht selber haben sich quasi mehr mit dem Schicksal der Migranten da beschäftigt, mit den Tätern, mit den Vergewaltigern, als mit dem Opfer. Ne, die ja quasi ja, die sind ja nicht weggezogen oder so, die sind ja dann immer noch da eigentlich und werden dann wieder mit denselben Tätern quasi aus Versehen im Supermarkt, wie auch immer, ja auch gegebenenfalls konfrontiert. Und ich fand das einfach so das, ja, das Tüpfelchen auf dem I, ne, und hat mir so gesagt, ja, also, das kann doch alles nicht wahr sein. Was machen wir hier? Ne? Wie Leute, die auch zigmal, wie ja der auch in Berlin jetzt, der Täter, der war ja auch Polizei bekannt. Der war ja auch bekannt bei sozialen Einrichtungen und so weiter als radikalisiert, als problematisch. So sah er ja auch aus. Ne? Also ich meine, man konnte ja quasi dem schon ansehen, dass er mehr so dem radikalen Islam zugehörig ist. Und wir nehmen das alle nicht ernst genug. Und die Politiker wie auch Dobrindt jetzt fordern immer härteres Durchgreifen, aber sind sich, glaube ich, der Bedrohung auch gar nicht bewusst, was da schlummert.
Wie weit entfernt sind wir von dieser von Ihnen im Film beschriebenen Selbstjustiz? Jetzt haben wir schon wieder einen Fall, wo, wie Sie sagen, ein polizeibekannter Täter ein Attentat verübt, die, ich würde es mal sagen, die der Unmut steigt in der Bevölkerung. Was nehmen Sie wahr? Ist man da meilenweit davon entfernt, dass es eben zu diesem Zustand kommt, wo es kippen kann? Sind wir noch weit davon entfernt? Wie deuten Sie quasi die Stimmungslage aktuell?
Also ich denke, wir sind noch entfernt jetzt von Situationen wie England. Ja, also ich glaube, in England ist es kurz davor, sehr problematisch zu werden, weil eben da, die sind schon deutlich weiter. Ne? Da sind schon sehr viele Leute, die eben sehr islamistisch unterwegs sind. Also nicht Moslems, sondern es sind zwar Moslems, aber die sind wirklich radikale Moslems. Die Frauen mit Vollburka und sind dann Politiker und arbeiten als Lehrer und so weiter. Das ist einfach in England meines Erachtens schon noch deutlich schlimmer. In Frankreich sind ja, glaube ich, historisch gesehen auch durch die Kolonien mit Algerien und so weiter, da funktioniert es auch besser, weil da schon immer sehr viele Moslems waren, ne? Und die haben jetzt nicht wie wir seit 2016, wir hatten ja vorher die, kann man sagen, die Türken und Italiener, die reinkamen, hier gearbeitet haben und sich vollkommen assimiliert haben. Aber dann eben seit Syrien, und man sieht es ja eben auch, wie Herr Merz so gerne gesagt hat, im Stadtbild, auch in Mainz hier, Wiesbaden, Frankfurt, man sieht einfach deutlich mehr so Vollburka-Frauen und also so, die wirklich so komplett verhüllt sind. Das hat man bei der ersten Generation von jetzt gerade auch Türken oder Marokkanern, Tunesiern, die hingekommen sind, nicht. Also die Welle, die reingekommen ist, ist einfach religiöser. Ne? Also es ist eine andere Kultur, die da reinkommt und die auch nicht hier hinkommen, um sich wirklich jetzt komplett davon loszulösen, sondern die einfach ihre versteinerte, in dem Sinne, Kultur und Religion mitbringen und davon auch keinen Millimeter abweichen wollen, obwohl sie im Westen wohnen, kann man sagen jetzt, also in Europa. Ich glaube, dass es natürlich auch eine gewisse Kultur gibt in Deutschland, gerade in Deutschland auch so eine Schuldgefühle, wo man sich sagt, wir müssen eben die ganze Welt retten, wir müssen für alle irgendwie da sein, wir können die jetzt nicht alleine lassen, wie auch immer. Und das rächt sich dann irgendwann. Ne, wenn also die Balance komplett weg ist. Und ich habe gestern noch ein Interview gesehen mit dem Herrn Sarrazin. Und der hat auch nochmal errechnet, dass also in Berlin bei den Grundschülern, die jetzt quasi eingeschult werden, 50% gar kein Deutsch sprechen. Ne, also ich meine, das ist ja also nicht 50% Ausländer, sondern 50% frische Ausländerkinder, also die sozusagen noch gar nicht so lange in Deutschland sind und die dann zu Hause eben andere Sprachen sprechen und die dann wirklich in die Grundschule kommen und können fast gar kein Deutsch, aber 50%, wenn es 5% wären, dann kann man die ja integrieren. Ne? Aber es gerät quasi aus den Fugen, die Schulen werden immer schlechter, siehe auch PISA-Studie. Und diese Leute bringen ja dann auch nichts in dem Sinne für die Wirtschaft. Ne? Das sind ja alle nur Mindestlohnangestellte irgendwo.
Wie deuten Sie die Reaktionen der Politik? Sieht man dieses Problem? Sieht man es nicht? Verkennt man es? Unterschätzt man es? Oder will man es gar nicht sehen? Wie würden Sie die politischen Reaktionen derzeit werten?
Das ist ein Mix. Ne? Also ich glaube schon, dass in der CDU auch der Herr Dobrindt und andere das eigentlich so sehen, wie ich jetzt gerade hier so beschrieben habe, aber die politische Handlung fehlt, auch durch den Koalitionspartner SPD. Ne? Also es ist einfach so, da wird gedrosselt, da wird verharmlost und da wird dann eben zu guter Letzt passiert dann wieder was, dann wird eine Trauerrede gehalten und so weiter. Aber es geht keinen Ruck durch die Regierung, dass man sich sagt, also im Bereich Migration müssen wir auch mal mit Stimmen der AfD härtere Regeln erlassen und einfach auch klarer, schneller abschieben und klarer, schneller verhaften, nicht mehr freilassen, dass dann eine Straftat auch zu Abschiebehaft führt, die dann eben auch nicht aufgelöst wird und es wird dann eben abgeschoben. Das, klar, es trifft immer auch Leute, die können nichts dafür, aber zu guter Letzt geht es so nicht weiter. Und das ist einfach so, ich bin sicherlich nicht der traditionelle hier AfD-Wähler oder so, sondern ich habe sehr oft meistens SPD gewählt, auch schon von der Familie her. Ich war großer Schmidt- und Schröder-Fan. Dieses Problem halte ich für existenziell wichtig. Und es wird keine auch wirtschaftliche Erholung geben, wenn wir weiter so viel Geld für Migration ausgeben und weiter so viel Geld für Entwicklungshilfe und so weiter. In Deutschland geht es schlecht, wirtschaftlich schlecht. Gestern die BMW-Zahlen eben auch schlecht. Wir können uns das nicht mehr leisten. Ne? Und ich frage mich wirklich, warum auch die Bevölkerung, auch nach dem Anschlag jetzt in Berlin, wie dann versucht wurde, es ist aber nicht die Schuld von Migration. Es ist aber nicht die Schuld von, es wurde verzweifelt versucht, diese ganze Situation wieder mal als Einzeltat abzukanzeln. Und es ist, hat nichts mit Migration zu tun. Und das von der LGBTQ-Community, die auch aus irgendeinem unersichtlichen Grunde irgendwie in Support sind von diesen ganzen Islamisten, die in Deutschland rumlaufen. Ne, die sind also irgendwo, man merkt ja auch, es gibt sehr viele gemeinsame Demonstrationen gegen Gaza und so weiter, gegen Israel. Und man fragt sich irgendwie so, wie können die eine absolute schwulenfeindliche Religion, die diese Leute quasi umbringen wollen, in irgendeiner Form mit denen irgendetwas zusammen gemeinsam machen. Ne, das ist einfach total absurd. Und die fallen da irgendwie auf ein paar dumme Sprüche rein und stehen dann mit denen zusammen, mit den Free-Gaza-Schildern an der Straße und begreifen gar nicht, dass ihnen wird es in Gaza ganz dreckig gehen, wenn sie da gelebt hätten.
Es gibt ja viele Leute in Deutschland, die dieses Migrationsproblem als das derzeit größte Problem der Bundesrepublik sehen. Glauben Sie das auch? Ist Migration das größte Problem Deutschlands? Und wenn ja, lässt sich dieses Problem überhaupt noch lösen mit Abschiebungen, was Sie eben vorhin genannt haben? Oder ist, ich sage jetzt mal, ein Kipppunkt bereits schon erreicht, überschritten und es sind bereits zu viele gekommen?
Nein, es sind schon zu viele gekommen. Und nach meiner Einschätzung ganz konkret, also Familiennachzug, Entschuldigung, die Hunde bellen im Hintergrund, kann ich nichts dran erinnern. Die Familiennachzug beenden, Straftäter abschieben, alle, also auch bei Ladendiebstahl abschieben, also Leute, die nicht keine Aufenthaltsgenehmigung haben, und Leute, die nach 6 Monaten nicht arbeiten und Steuern bezahlen, auch abschieben, ist mein Vorschlag, ne, also aus eigenem Interesse, für die Entwicklung und auch die Kostensituation im Jahresbudget von der Bundesrepublik Deutschland. So, die Grenzen natürlich in dem Sinne sind, die Grenzen sind schwer zu bewachen in dem Sinne. Ne, man müsste eigentlich auch Leute, die eben auf Booten kommen, eine Zeit lang zurückführen, sofort, also quasi am selben Tag in größere Boote umladen und wieder zurückfahren, sodass dieses Schleusertum, das spricht sich ja dann ruckzuck rum, dass es nichts mehr bringt und dann ist auch die Schleuserei irgendwann beendet, würden auch viel weniger Leute sterben, ne? Es sind ja Zehntausende quasi im Mittelmeer gestorben. Und aus diesem Grunde wäre das für mich eher so die Herangehensweise. Ne, also, dass man da wirklich klare Richtlinien hat und die auch ganz klar durchsetzt. Ich glaube aber, das ist natürlich nicht das einzige Problem. Das wäre jetzt, denke ich, ein Fehler, in irgendeiner Art und Weise zu denken, das ist das einzige Problem, was Deutschland hat. Also wir haben natürlich grundsätzliche wirtschaftliche Strukturprobleme, haben den Anschluss irgendwann mal unter Merkels Zeit verpasst und stehen jetzt ganz schlecht da. Ne, die Energie ist zu teuer, die Staatsausgaben sind zu hoch, bestimmte wie die Automobilindustrie sind quasi gezwungen worden, umzusteigen auf Elektromobilität und haben damit jetzt sich selber eine Grube geschaufelt, ne, weil sie dann eben von China und so weiter ausmanövriert werden. Die Pipeline wurde von Ukrainern in die Luft gesprengt, auch nicht mehr repariert. Russisches Gas wurde nicht mehr gekauft, um jetzt mal kurzfristig vielleicht mal in der Lage zu sein, die Energiepreise zu senken. Also wir machen natürlich sehr viel falsch in allen Belangen. Und ich meine, ich verfolge ja jeden Morgen sozusagen von Ihrem Chef die Morgenansprache. Und ich stimme ihm da meistens wirklich zu, ja, auch im Hinblick auf die auf den Ukraine-Krieg und so weiter. Und gerade vor unserem Interview heute habe ich mir dieses Interview angehört von Elon Musk mit dem Economist. Und ja, und da sagt er ja auch, Russland wird nicht die besetzten Gebiete abgeben und wird den Krieg nicht verlieren. Und ich sage das sozusagen von Anfang an, dass natürlich die Russen diesen Krieg so lange führen werden, wie sie wollen. Ne, dass sie eben nicht den Krieg einfach so abhaken und abziehen und sagen, wir haben verloren. Herzlichen Glückwunsch, Herr Merz, Herr Starmer oder Macron.
Jetzt muss ich natürlich im Sinne des unseres Chefs oder unseres Leitspruchs, unabhängig, kritisch und gut gelaunt, muss ich da natürlich anknüpfen und Sie fragen, was stimmt Sie derzeit optimistisch? Wo sehen Sie den Lichtblick in der Bundesrepublik? Was läuft gar nicht so schlecht, ja vielleicht sogar gut in Deutschland? Sehen Sie da irgendetwas, das Sie positiv stimmt?
Also ich glaube, dass man Deutschland noch retten kann. Ja, also ich bin jetzt nicht so drauf, es ist vorbei, abhaken. Sondern ich glaube schon, dass wenn man den Hebel umsetzt, so wie ich eben auch gesagt habe, zum Beispiel bei dem Thema Migration, dass man durchaus innerhalb von ein paar Jahren wieder auch eine richtige Aufwärtstendenz sehen kann. Und wir müssen sozusagen wettbewerbsfähig werden. Viele Unternehmen sind ja auch noch wettbewerbsfähig, so ist es ja immer wieder auch nicht. Aber Die innere Sicherheit muss da sein. Man darf nicht einfach so die, sagen wir mal, auch die Lebensqualität in Deutschland, die Schulqualität, Qualität der Universitäten, einfach abschreiben. Nach dem Motto, jetzt ist hier Multikulti und wir sind leider nicht mehr fähig, in irgendeiner Art und Weise dagegen zu steuern und zu sagen, doch, wir wollen nach wie vor ein strengeres Abitur. Wir wollen, dass die Universität, die Leute, die dann dahin gehen, auch was lernen. Wir wollen auch, dass, ich habe ja in Kanada gelebt, 8 Jahre. Ja, da gibt es zum Beispiel keine wirklichen Ausbildungsberufe. Da wird irgendeiner Klempner und Schreiner, der sagt dann, ich bin Schreiner, der hat es aber nie wirklich gelernt, der hat keinen Meisterbrief. So, ne, da sind viele Sachen, wenn man mal, wo immer alle sagen, Kanada ist so super, wenn man da mal lebt, merkt man auf einmal die ärztliche Versorgung in Kanada. Da gibt es keine Privatkliniken, die sind verboten. Da sind viele Sachen in Kanada katastrophal im Vergleich zu Deutschland. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo man dann lernt, wenn man mal woanders ist, ist auch nicht alles Gold, was glänzt, ja. Und ich hoffe drauf, dass man in Deutschland schon noch in der Lage ist, mit der richtigen Politik tatsächlich eine positive Trendwende hinzubekommen.
Auch eine gewisse Trendwende hat ja die Beurteilung ihres Films Citizen Vigilante erfahren. Und zwar wurde da die Alterskontrolle ja erst verwehrt, beziehungsweise faktisch wurde ihr Film ja verboten. Dann hat die FSK, Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, hat dann doch gesagt, ja ab 18 Jahren dürfe man diesen Film schauen. Das Feuilleton bzw. die Medien haben ihren Film allerdings nicht so wahnsinnig gut rezipiert, würde ich jetzt mal meinen. Sagen Sie mal, was ist aus Ihrer Sicht das grundsätzliche Missverständnis von Ihrem neuen Film? Was missversteht diese Behörde, diese Kontrollinstanz bezüglich Ihres Filmes? Was missverstehen die Kulturjournalisten? Wo liegt das zentrale Missverständnis, wenn es um Ihren Film geht?
Ja, zuallererst muss ich Sie korrigieren. Der ist ja nicht freigegeben worden. Der ist nur für Kino ab 18 freigegeben worden. Aber Kino ist ja für uns schon uninteressant mittlerweile, sondern es geht ja darum, dass man den Film im Stream und auch auf DVD verkaufen kann. Das ist nicht möglich. Wir haben nach wie vor kein Kennzeichen für Home Video, Streaming, Fernsehen etc. Damit hat die FSK einen geschickten Schachzug gemacht, weil sie wussten, wir kriegen sowieso keine Kinos mehr, die den jetzt spielen. Das ist so ein bisschen, wollten sie die Luft da rausnehmen, haben aber in Wirklichkeit die Luft eben nicht rausgenommen. Wir waren bei 3 Screenings, beim 3. Appellationsscreening war ich selber auch da und konnte auch so ein bisschen mit der 7-köpfigen Jury reden, die aber keine Fragen gestellt haben, sondern ich konnte nur so quasi 4-5 Minuten irgendwas erklären, warum habe ich den Film so gemacht, als Mahnung, als nach dem Motto, so soll's ja auch nicht werden. Ne? So ist ja der Film quasi gemeint. Daher habe ich ja auch die Hauptperson keineswegs als positiven Superhelden gezeigt, sondern dieser Sanders, gespielt von Armie Hammer, der ist eine relativ düstere, kalte Persönlichkeit. Der hat keine Freunde, ne, der behandelt seine Angestellten schlecht und glaubt, er weiß alles quasi. So, und das war schon Absicht. Ich wollte auch nicht, dass er einen persönlichen Grund hat. Also seine Tochter wird vergewaltigt und dann bringt er alle um. Das wäre natürlich das normale Charles Bronson, ein Mann sieht rot Szenario. Das wollte ich aber gar nicht. Sondern ich wollte, dass er mehr so gewisse, so aus, ich weiß es besser wie alle anderen, und ich zeige denen jetzt, wie man da aufräumt quasi. Und ich habe die Mittel, er ist reich, er kann sich Waffen besorgen etc. So, also der Film ist keineswegs eine Aufforderung zum Vigilantentum, sondern eine Warnung. Ja, also ich meine, man muss ja jetzt mal, wenn man jetzt einfach mal von diesen ganzen persönlichen Schicksalen, die ich ja auch in den Endcredits habe ich ja geschrieben, der Film ist für alle, die von dem Rechtssystem auch ja quasi alleingelassen worden sind. Ne? Wie zum Beispiel das Mädchen in Hamburg, also die da vergewaltigt wurde. Und das geht es einfach darum. Der Staat hat das Gewaltmonopol. Und meines Erachtens muss der Staat dann aber auch dafür sorgen, dass die Leute sich sicher bewegen können. Ne? Wie oft haben wir deutsche Freibäder zu, weil die ganze Zeit rumgeprügelt wird oder Mädchen angepackt werden und so weiter. Und diese Zahlen müssen ja auch erstmal zur Kenntnis genommen werden. Ich habe einen Podcast gegeben mit einer Filmkritikerin in Deutschland zum Thema und sie hat einfach konstant gesagt, dass das nicht stimmt, dass Migranten mehr Gewalttaten begehen oder eben Massenvergewaltigungen und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ja, aber doch. Also man kann es ja einfach mal googeln und man findet ja die Zahlen und man weiß einfach, dass gerade von diesen, sagen wir mal, unüblichen Gewalttaten, die jetzt keinerlei Motivation dahinter haben, ne? Also ich raube eine Bank aus, dann will ich die Bank ja ausrauben und habe eine Pistole in der Hand. So, aber bei denen ist es ja anders, sondern ich gehe durch die Innenstadt und werde einfach abgestochen, ne? Oder werde vor die Straßenbahn geschubst. Oder bin irgendwo und ein Mädchen wird im Stadtpark einfach in die Büsche gezogen. So, diese Sachen sind ja für die öffentliche Sicherheit viel schlimmer als jemand, der in der Kriminalstatistik auch steht, aber der hat 30 Autos geklaut. Ne? Also ich meine, man muss ja auch Gewalttat oder also Kriminalität ist ja nicht gleich Kriminalität. Und gerade durch diese Massenmigration sind gerade diese Sachen auch an Bahnhöfen, Taschendiebstahl, Bedrohung, diese ganzen Sachen. Das ist ja viel mehr geworden und das ist ausschließlich durch Migration. Mir fällt im Übrigen auch kein einziger Massenvergewaltigungsfall ein, den ich jetzt in den letzten Jahren gelesen hätte, wo Leute, also Peter, Udo und Karl haben irgendwie ein Mädchen vergewaltigt im Pool, ne? Sondern viele haben ja vielleicht einen deutschen Pass, aber sind auch Ausländer.
Was ist eigentlich das Feedback der Zuschauer, der Bürgerinnen und Bürger auf Ihren Fall? Was hören Sie oder was haben Sie für Zuschriften und Antworten?
Ja, extrem positiv. Also man sieht auch auf der Seite da Rotten Tomatoes, sind wir bei 92% positives Feedback. Bei Amazon in den USA haben wir 80% der Votes sind 5 von 5 Punkten. Also die Zuschauer fanden den Film wie einen gewissen Befreiungsschlag, haben auch ja viele, wo ich Podcasts mitgemacht habe, gesagt, dass sie das finden, endlich zeigt es mal einer, endlich. Ja. Und damit meinen die nicht den Vigilante, der dann da aufräumt, sondern die meinen die Tatsache, dass ich eine Vergewaltigung zeige von Migranten, eine Tatsache, dass am Anfang eine Frau einfach erstochen wird. Das meinten die damit, dass es so verschwiegen wird, auch in den Heute-Nachrichten, ZDF und so weiter, dass es für die wie so eine Befreiung war, ja, endlich sehe ich mal diese Sachen, die ich sonst nur so als Handyvideo in real sehe. Na, da gibt es ja genug, die das filmen. Jetzt in einem Spielfilm aufgearbeitet. Also ich habe auch Zuschriften gekriegt von Leuten, die Opfer waren, die zusammengeschlagen worden sind. Die also haben mir dann Fotos aus dem Krankenhaus gezeigt und meinten auch keinerlei Ermittlungen danach. Also dadurch, dass der Film eben sehr viel rumging weltweit, auch online eben, ist es so, dass, das war zum ersten Mal auch in meiner ganzen Karriere, wo es dann für mich unübersichtlich wurde. Normalerweise bei jedem Film, auch Filme, wo ich Presse gekriegt habe, oder auch Filme, die im Kino waren und so, konnte man irgendwie noch die, sagen wir mal, Mails beantworten. Ne, aber dann war es einfach zu viel, sodass ich mich wirklich auf E-Mails konzentriert habe, weil bei Twitter, TikTok, Instagram waren eben Tausende von Messages und muss man dann irgendwann aussteigen. Man muss einfach sagen, ich kann jetzt hier nicht alles beantworten, das ist ja Wahnsinn.
Warum sollte dieser Film jeder Politiker und jede Politiker in Deutschland gesehen haben?
Das vollständige Video finden Sie jetzt auf weltwoche.ch und weltwoche.de. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung.